Was ist jetzt das Problem der Lichtverschmutzung?
Die Menge an Licht, die wir von außen wahrnehmen, die regelt in unserem Körper, ob wir gerade wach sind oder eher müde werden.
Das andere ist, dass Tiere keine Rolllehnen haben.
Moin aus Hamburg zu einer neuen Folge von Klimavisite. Mir gegenüber sitzt heute Laura, ich bin Jon und wir möchten über einen Teil von Umweltverschmutzung reden, das man vielleicht nicht in erster Linie im Kopf hat, wenn man darüber spricht. Und zwar geht es diesmal um das Thema Lichtverschmutzung. Also was macht zu viel künstliches Licht mit uns und der Umwelt? Und Laura hat sich über dieses Thema schlau gemacht. Und Laura, erzähl doch gleich mal in Kurzform, worum wird es gehen in dieser Folge?
Genau, Lichtverschmutzung, auch Lichtsmog oder Lichtemission genannt, ist ein Umweltproblem, das vielen Menschen nicht bekannt ist und auch nicht sofort einleuchtet. Das Problem dabei ist, dass zu viel künstliches Licht in die Atmosphäre emittiert wird von uns. Und das führt dazu, dass Nächte in Städten oder in Ballungszentren generell nicht mehr richtig dunkel werden. Das wiederum hat negative Auswirkungen auf unser Hormonsystem, den Schlaf-Wach-Rhythmus und die Schlafqualität. Das Gleiche gilt natürlich für Tiere, da ihr Taktgeber ebenso das Licht ist. Außerdem verbraucht Licht natürlich Energie. Dieser Aspekt steht heute aber eher im Hintergrund. Und diese negativen Aspekte stehen in einem Spannungsfeld mit allgemeiner Sicherheit im Dunkeln sowie Sicherheit im Straßenverkehr. Außerdem spielt die Anwesenheit von Licht in Kunst, Kultur und Wirtschaft natürlich auch eine wichtige Rolle.
Also ein interessantes Spannungsfeld, wie du schon gesagt hattest, zwischen den wahrscheinlich sehr präsenten, absolut positiven Auswirkungen von Licht. Also ich glaube, wir können Licht oder das künstliche Licht sozusagen zusammen mit der Elektrizität wahrscheinlich als die größte Entdeckung der Menschheit bezeichnen. Und wahrscheinlich daran kommt momentan das Internet vielleicht noch, aber gleichzeitig ist uns allen wahrscheinlich auch bekannt, wie unverzichtbar Licht für uns in unserem Alltag und auch für unsere Gesundheit ist. Aber wie alles hat meistens auch das Licht sozusagen, so eine technische Neuerung, auch eine Kehrseite.
Eine Schattenseite.
Eine Schattenseite, wenn man so möchte, obwohl die Schattenseite in diesem Fall hell ist. Licht ist natürlich für uns Menschen eine unfassbar wichtige Ressource. Zumindest bei sehenden Menschen nimmt auch die Verarbeitung von Licht unfassbar viel Kapazität in unserem Gehirn ein. Und Sehen, also die Sinneswahrnehmung durch das Auge, ist für sehende Menschen die Hauptwahrnehmungsquelle für unsere Umwelt. Aber erstmal von Anfang. Was ist eigentlich Licht? Also Licht ist eine elektromagnetische Strahlung und letztendlich verstehen wir darunter die Anteile von dieser Strahlung, die das menschliche Auge sehen kann. Im weiteren Sinne ist es aber auch allgemein Strahlung, die wir auch nicht sehen können, wie zum Beispiel Ultraviolett und Infrarotstrahlung, die leicht außerhalb dieses Bereichs liegen.
Genau. Was ist jetzt das Problem der Lichtverschmutzung? Also erstmal zur Definition des Wortes. Lichtverschmutzung bezeichnet die dauerhafte Abwesenheit völliger Dunkelheit in den davon betroffenen Gebieten der Erde.
Das heißt, eigentlich müssten wir, da wo keine Lichtverschmutzung ist, muss es nachts auch dunkel sein.
Genau. Lichtverschmutzung ist eine sehr spezielle Form der Umweltverschmutzung, speziell weil man dieses Problem fiktiv sofort lösen könnte, indem man das Licht ausschaltet, anders als zum Beispiel CO2-Emissionen. Und deswegen ist es auch sehr interessant, finde ich. Wie ist das jetzt mit den Städten? Also das hat vielleicht jeder schon mal gesehen, man fährt einige Kilometer raus aus der Stadt und man sieht über Städten eine Lichtglocke oder Lichtkuppel. Und in den Städten sieht man, weil es so hell ist, meistens nur eine Handvoll Sterne von möglichen 6.000 bis 7.000 Sternen, die man sehen könnte. Und die Ursache, warum wir den Himmel so hell wahrnehmen und die Sterne quasi gar nicht wahrnehmen, ist, dass wir ganz viel Licht nach oben abstrahlen. Und dieses Licht wird dann von Teilchen in der Erdatmosphäre wieder reflektiert und quasi zurückgesendet. Dadurch verschwindet das Licht nicht einfach im Weltall. Und dadurch wird die Luft aufgehellt. Das, wir haben hier auch einen medizinischen Bildungsanspruch, nennt sich der Tyndall-Effekt. Das ist die Streuung von Licht an Schwebeteilchen in der Luft, wie beispielsweise an Nebeltröpfchen, Staub oder sonstigen Aerosolen.
Mhm. Letztendlich kann man ja auch schon beobachten, dass Licht nicht da bleibt, wo wir es brauchen. Also niemand braucht die Lichtkuppel über der Stadt, sondern sie ist ein Nebenprodukt. Sie ist sozusagen die Nebenwirkung davon, dass es in der Stadt viel Licht gibt.
Genau, und das hat seit Beginn der Industrialisierung immer weiter zugenommen. Und 2016 wurde das von Falki et al. Auch untersucht. Das Forschungsteam erstellte den sogenannten World Atlas of Artificial Sky Luminance. Und die haben dann mit einer Software und mit Satellitendaten errechnet, wo wie viel Licht emittiert wird. Und diese Auswertung ergab, dass 83% der Weltbevölkerung an einem lichtverschmutzten Himmel leben. In Europa und den USA sind es sogar 99% der Menschen. Und, letzte Zahl, 2/3 der Menschheit können die Milchstraße nicht mehr sehen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe sie einmal in meinem Leben gesehen. Das war auch nicht in einer Stadt. Ich war unfassbar beeindruckt.
Genau. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Lichtverschmutzung ein globales Problem ist und dass es negative ökologische, ökonomische und gesundheitliche Folgen hat. Wir sind hier Klimavisite und wir schauen uns den Patienten jetzt also mal an. Was macht Licht mit unserer Gesundheit? Licht ist, wie bereits gesagt, der adäquate Reiz für das Sinnesorgan Auge. Und Licht steuert aber auch viele hormonelle Vorgänge im Körper.
Also adäquater Reiz heißt, wir sehen Licht und es ist dann adäquat, wenn wir daraus auch eine Sinneswahrnehmung erreichen. Das
genau.
heißt, Licht, das für uns außerhalb dieses Wellenspektrums sagt, also ultraviolettes Licht, ist kein adäquater Reiz für uns Menschen, für manche Tiere aber schon.
Genau, und Licht ist zum Beispiel nicht der adäquate Reiz für das Ohr, weil das nicht verarbeiten kann. Genau. Wir probieren es kurz zu halten. Es sei aber angemerkt, dass diese Vorgänge sehr komplex sind. Dem können wir jetzt nicht gerecht werden. Aber Licht fällt durch die Augen auf die Netzhäute und im Gehirn entsteht daraus ein Bild von der Umwelt.
Das kennen wir alle. Aber was ist das, was man nicht sofort sieht? Also außerhalb, was passiert im Gehirn abseits von ich sehe, was vor mir ist?
Abseits davon kommt einfach die Wahrnehmung an, entweder da ist Licht oder da ist kein Licht, beziehungsweise da ist Dunkelheit. Und Licht hemmt die Ausschüttung von dem Hormon Melatonin, das alltagssprachlich oft als Schlafhormon bezeichnet wird. Und wenn kein Licht da ist, dann fällt diese Hemmung weg und die Pinealozyten, das sind bestimmte Zellen im Gehirn, in der Zirbeldrüse, die produzieren dann das Melatonin.
Also zusammengefasst, kein Licht, Melatonin, viel Licht, wenig Melatonin.
Genau. Und Melatonin bindet dann an Rezeptoren im Nucleus suprachiasmaticus, im Hypothalamus. Das sind jetzt viele Fachbegriffe. An dieser Stelle sei gesagt, bei dasgehirn.info kann man sich sehr, sehr viele tolle Informationen zum Gehirn durchlesen, falls es euch interessiert. Aber wir fassen es mal zusammen. Also es ist ein Kern im Gehirn in einer Hirnregion. Und diese Hirnregion steuert damit unseren Tag-Nacht-Rhythmus.
Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das heißt, dass die Menge an Licht, die wir von außen wahrnehmen, die regelt in unserem Körper, ob wir gerade wach sind oder eher müde werden. Korrekt?
Genau, korrekt. Dann macht Melatonin noch mehr. Und zwar bindet es auch in einer anderen Region im Gehirn, in der sogenannten Hypophyse, und beeinflusst darüber die Ausschüttung von gonadotropen Hormonen. Das sind Hormone, die wiederum dafür sorgen, dass Geschlechtshormone in den Hoden und in den Eierstöcken ausgeschüttet sind. Also es steuert auch den männlichen und weiblichen Zyklus.
Das heißt, Licht hat nicht nur was damit zu tun, was wir sehen, sondern auch, und das ist vielleicht noch naheliegend, damit, ob wir wach sind oder müde sind, aber es hat sogar auch Auswirkungen auf unsere Sexualfunktion.
Genau. Und zu wenig Dunkelheit wirkt sich schlecht auf unseren Schlaf aus. Und schlechter Schlaf wiederum vermindert die Leistungsfähigkeit, schwächt das Immunsystem und macht dadurch anfälliger für Infektionen und auch für Tumorerkrankungen.
Puh. Also hat das Licht doch einiges an Auswirkungen.
Genau.
So. Aber wir können letztendlich uns ja auch dem Licht ganz gut entziehen. Also zumindest, wenn man Rollläden oder dicke Vorhänge hat, kann man bei sich selbst ja eigentlich ganz gut regulieren, wann will ich zu uns nehmen und wann nicht, oder?
Genau, die Frage drängt sich natürlich auf. Dazu wollen wir auch etwas sagen. Es ist nicht unberechtigt, dass man sagt, ja, Rollläden sind da, man kann sich abschirmen. Zwei Sachen dazu. Das erste, nicht jeder Mensch hat Rollläden. Also wir müssen bei solchen Problemen immer global denken. Wir leben hier in Europa, in Deutschland und wir können uns abschirmen, viele andere Menschen nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass Tiere keine Rollläden haben. Und die können sich nicht abschirmen davon. Und wir leben ja in einem Ökosystem, wo wir darauf schauen, dass niemand in diesem Ökosystem der Leidtragende oder die Leidtragende ist.
Ich sehe schon, so langsam kommen wir auch zu der Verbindung zu letztendlich dem Klimathema, was ja unseren Podcast ausmacht. Aber davor noch einmal, um dieses Thema einmal abzurunden, die Auswirkungen von künstlichem Licht auf die Gesundheit der Menschen ist noch nicht abschließend geklärt.
Manche Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen künstlichem Licht in der Nacht und einer reduzierten Schlafdauer bei Menschen. Andere zeigen so einen Effekt aber nicht. Und selbst wenn es sich nicht auf die Länge des Schlafs auswirkt, dann wirkt sich künstliches Licht auf jeden Fall auf das Timing und die Zusammensetzung des Schlafs aus. Und wer sich mehr für das Thema Schlafzusammensetzung und guten Schlaf interessiert, der kann bei unseren Freunden und Freundinnen von LifeMed Update das gerne nachlesen. Die haben da kürzlich einen sehr tollen Beitrag zu verfasst.
Genau, LifeMed Update. Ihr kennt vielleicht Katharina schon aus einem vorigen Interview hier bei Klimavisite. Sie ist da mit im Team und ihr findet die auf Instagram unter dem Namen LifeMed, also LifeMed. _Update. Und das geht nicht nur um Lichtverschmutzung, es geht vielmehr allgemein um Gesundheitsauswirkungen der Umwelt, um Ernährung und das ist redaktionell und wissenschaftlich sehr gut aufgearbeitet. Absolute Empfehlung an dieser Stelle.
Genau. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber, dass ständig vorhandenes Licht suggeriert, man könne immer und zu jeder Zeit arbeiten. Dies ist ein Stressfaktor, der sich negativ auf Körper und Psyche auswirken kann.
Beziehungsweise ich kenne es von mir selber auch. Also ich genieße es sogar manchmal, dass es mir die Freiheit gibt, mir selber einzuteilen, wann ich arbeiten möchte und auch arbeiten kann. Also wenn ich nachts arbeiten muss, weil es irgendwelche Deadlines und mein Zeitmanagement mal wieder voraussetzen, habe ich die Möglichkeit durch Licht. Gleichwohl kann es natürlich ein Stressfaktor sein. Aber da wird auch schon eine Unterscheidung wichtig. Und das ist öffentliches versus privates Licht, wenn man so möchte. Also für mein eigenes Licht sozusagen in meinem Zimmer und wie lange ich nachts arbeite und wie viel Licht ich da ausgesetzt bin, dafür bin ich ja selbst ein Stück weit mit verantwortlich. Was ich allerdings nicht so gut beeinflussen kann, ist das Licht draußen auf der Straße.
Genau. Und dieses Licht draußen auf der Straße hat Auswirkungen auf andere Lebewesen, auf Säugetiere, Vögel, Insekten oder Reptilien. Und es gibt eine recht junge Disziplin, die Skotobiologie. Skoto bedeutet dunkel, die sich eben genau damit befasst. Und da sind im Gegensatz zu Untersuchungen und Studien bei Menschen die Ergebnisse sehr eindeutig. Vögel beispielsweise werden in ihrer Orientierung gestört. Viele Zugvögel fliegen nämlich nachts und können dann mit Hochhäusern kollidieren oder müssen Umwege einlegen, weil sie eben in ihrer Orientierung gestört sind. Singvögel brüten früher, und also früher im Jahr. Und dann gibt es vielleicht in der Natur noch nicht ausreichend Nahrung für die Nachkommen. Aber auch Fische beispielsweise werden in ihrer Wanderung eingeschränkt durch hell erleuchtete Brücken, weil das aussieht wie ein unüberwindbares Hindernis. Oder Insekten, die ja sehr wichtig sind im Ökosystem, weil sie Pflanzen bestäuben, die wiederum die Grundlage für unsere Nahrung sind, die werden von Lichtquellen angezogen und verenden an ihnen.
Mhm. Mit einem Grund für das Insektensterben, das ja mit die größte Biodiversitätskatastrophe unserer Zeit ist. Aber jetzt mal zur Gegenseite. Ich meine, Licht ist ja nicht negativ. Also allgemein wäre unser jetziges Leben ohne künstliches Licht nicht denkbar. Und es gab aber mal eine Zeit, da gab es dieses künstliche Licht noch nicht. Und auch zu dieser Zeit wurde bereits Medizin praktiziert. Das ist jetzt ein kleiner historischer Exkurs. Aber ich denke, das mithellste Licht, das wir beide so kennen, ist das Licht einer OP-Lampe.
Absolut.
Da möchte man noch nicht reingucken, wenn einem die Augen lieb sind. Aber früher gab es eben dieses künstliche Licht noch nicht im OP-Saal und es musste bei Tageslicht operiert werden. Und dann gab es irgendwann auch Vorrichtungen, die dazu dienten, das Licht von Dächern zu sammeln und gebündelt in einen OP-Saal zu leiten. Aber auch das natürlich erhält die Verfügbarkeit und man muss zumindest nicht mehr im Freien operieren. Aber auch da waren wir dann eben von natürlichem Licht der Sonne abhängig. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Wir können zu jeder Tags- und Nachtzeit Notfalloperationen durchführen, weil wir eben künstliches Licht haben unter anderem. Und das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil dessen, wie Licht unser jetziges Leben überhaupt erst ermöglicht. Licht ist auch ein großer Bestandteil von Kultur. Lichter-Shows zum Beispiel oder die Beleuchtung, die künstlerische Beleuchtung von großen Gebäuden tragen zu einem großen Teil zu dem bei, wie wir unsere Städte zum Beispiel oder Kunstwerke wahrnehmen. Und allgemein ist einfach die Wahrnehmung von den Kontrasten von hell zu dunkel in der Kunst und in der Kultur ein unfassbar wichtiges Instrument. Zum Beispiel im Theater, in Filmaufführungen ganz genauso. Beleuchtung ist einfach ein vielleicht nicht immer im Vordergrund wahrgenommener, aber essentieller Teil von vielem, von allem letztendlich, was wir visuell wahrnehmen. Und Licht ist unfassbar wichtig für unsere Sicherheit. Zum Beispiel, welche Rückwege wir von bestimmten Orten nehmen, hängt für viele Menschen damit zusammen, wie gut diese Wege beleuchtet sind. Also das subjektive Sicherheitsempfinden, aber auch das tatsächliche Sicherheitsniveau ist davon abhängig, ob es gerade beleuchtet ist oder nicht. Und auch im Verkehr spielt Licht, das Licht am Fahrrad zum Beispiel, eine super wichtige Rolle, auch und gerade für unsere Gesundheit.
Deswegen muss man da auch differenzieren zwischen unterschiedlichen Lichtern, sag ich mal. Das hat der Städteplaner Professor Dr. J. Alexander Schmidt 2007 auch gemacht. Er hat sich in einer Arbeit mit dem Thema Licht befasst und ist in drei Arten eingeteilt. Das Licht zum Sehen, das Licht zum Hinsehen und das Licht zum Ansehen. Das Licht zum Sehen betrifft Sicherheit und Verkehr und ist natürlich unverzichtbar. Das Licht zum Hinsehen ist das, was Jon gerade schon angesprochen hat, also die Beleuchtung von Gebäuden, Ästhetik. Und dann gibt es das Licht zum Ansehen. Da haben wir noch nicht so drüber gesprochen. Das meint Werbung und Reklame, beleuchtete Läden mitten in der Nacht, aber eben auch Lichtkunst, für die man Geld bezahlen kann. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen, finde ich, dem Problem oder auch der Problemlösung näher. Welches Licht davon brauchen wir wirklich? Und was können wir mit dem Licht machen, wo wir sagen, das müssen wir irgendwie einschränken? Was machen wir da?
Es zeichnet sich ja schon ein bisschen ab, finde ich. Also wir haben jetzt hier schon differenziert zwischen Licht, das einfach definitiv unserer Gesundheit dient, das Licht zum Sehen.
Dann haben wir aber das Licht zum Hinsehen, also das Licht, was die Gebäude anleuchtet. Und da haben wir vor allem das Problem, dass wir viel nach oben gerichtete Strahlung haben, zum Beispiel durch die Ausleuchtung von Kirchtürmen. Das sieht nett aus, ist aber hauptverantwortlich für Lichtverschmutzung. Und Lichtverschmutzung, wie wir gerade gehört haben, ist schlecht für Mensch und Umwelt.
Es gibt ja auch diese Earth Hour, die war jetzt gerade, kurz genau, bevor wir diese Folge jetzt hier aufzeichnen. Und da wird für eine Stunde an, ich glaube, allen Teilen in Orten der Welt das Licht ausgeschaltet. Und da ist es eigentlich ganz interessant hinzugucken, was wird denn da ausgeschaltet? Welches Licht ist dann zu dieser Earth Hour anscheinend verzichtbar? Und warum ist es das sonst nicht? Denn nirgendwo wurden die OP-Säle ausgeschaltet. Aber fast überall wurde die Beleuchtung von Rathäusern, beispielsweise Kirchtürmen, wie du angesprochen hattest, Museen abgeschaltet.
Genau. Da sehen wir also ein verzichtbares Licht, beziehungsweise da müssen wir Güter miteinander abwägen. Da haben wir einmal die Ästhetik und die Kultur und dass etwas einfach schön aussieht, aber wir haben eben auch den Umweltschaden. Und da muss ich sagen, bin ich auf der Seite des Umweltschadens. Der wiegt für mich höher als das Ansehen. Aber auch da muss man ja sagen, dass man das Licht nicht komplett oder die ganze Zeit ausmachen sollte oder müsste, sondern dass man sich gute Lichtkonzepte dafür überlegen kann. Also, dass man auch da einfach Schaden reduzieren kann und trotzdem weiter Gebäude anleuchtet.
Gibt es da eigentlich gesetzliche Vorgaben?
Es gibt da in Bayern beispielsweise seit einigen Jahren gesetzliche Vorgaben, gibt es aber nicht für alle Bundesländer, gibt es vor allem auch nicht für alle Länder. Und wann immer es darum geht, solche gesetzlichen Vorgaben durchzubringen, sorgt das für eine Riesenkontroverse. Also beispielsweise 2012 im Stadtrat von Hannover haben sich CDU und FDP darüber lustig gemacht, als Grün und SPD das gefordert haben und meinten, das wäre die größte Posse des Jahres.
Also was ich wichtig finde in dieser Debatte ist, das ist eine Art von Verschmutzung, von Umweltverschmutzung, die wir bisher noch nicht so präsent auf dem Schirm hatten. Zumindest jetzt aus meiner Sicht. Ich bin da jetzt mal kurz sehr subjektiv. Es ist aber eine Sache, über die wir reden müssen, denn es hat relevante Auswirkungen auf unsere eigene Gesundheit, aber die können wir vielleicht noch kontrollieren mit eben Rollläden zum Beispiel und wie wir selbst Licht managen und viele Smartphones und Bildschirme haben jetzt irgendwelche Modi, wie weniger blaues Licht abends emittiert wird, das uns dann den Schlaf verbessern soll. Da haben wir also einiges auch selbst in der Hand, aber es gibt eben auch den Aspekt, der sich nur schwer kontrollieren lässt, draußen, das Licht, was wir draußen haben. Und unter diesem Anteil ist ein großer Haufen von Lichtern, die wir nicht unbedingt brauchen. Die Lichter, die wir während der Earth Hour abschalten könnten, könnten wir zum Beispiel auch häufiger abschalten. Und die Abwägung zwischen, muss da jetzt Werbung beleuchtet sein oder tun wir der Umwelt was Gutes, ist vermutlich auch eher auf der Hand. Aber das Ganze hat natürlich auch noch einen weitergreifenden Umweltaspekt, weil Licht auch einfach Strom kostet und wir müssen die Energiewende schaffen. Und dafür ist es umso weniger unnötige Stromkosten und Stromverbrauch wir haben, desto besser. Das mal alles sozusagen jetzt einfach gesetzt. Diese Debatte müssen wir also führen. Was wichtig ist, wenn wir diese Debatte führen, ist, dass wir niemals abwägen sollten oder uns nicht die Argumente gefallen lassen sollten, von wegen weniger Lichtverschmutzung geht nicht, denn das ist ein Sicherheitsproblem. Und all diese positiven Aspekte von Licht, die wir angesprochen haben, die gelten und die möchten wir zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, und vermutlich auch sonst niemand abschaffen. Aber es ist durchaus möglich, hier etwas zu besprechen. Und da geht es eben nicht um die Lichter, die für unsere Sicherheit relevant sind, sondern es geht darum, wie können wir unsere Sicherheit erhalten und gleichzeitig die Lichtverschmutzung reduzieren. Zum Beispiel, indem wir die Gehwegbeleuchtung dahingehend optimieren, dass das Licht eben da landet, wo es landen soll, und zwar auf dem Gehweg, und weniger abstrahlt. Da gibt es technische Lösungen für. Und dass wir dann differenzieren, wo Licht ist, das wir brauchen, und wo Licht ist, das wir einfach auch nicht brauchen. Denn niemand hat gesundheitliche Schäden dadurch, dass man die Werbung nachts nicht sieht.
Genau. Solche Lösungsansätze gibt es auch schon eine Zeit lang. Von der UNESCO, der Internationalen Astronomischen Union und der Internationalen Beleuchtungskommission, die ein sehr umfangreiches Maßnahmenprogramm zur Vermeidung von Lichtverschmutzung erstellt und das Ganze zusammengefasst unter dem Paradigma intelligente Beleuchtung. Und da geht es eben um begrenzte und angepasste Beleuchtungszeiten, die sogenannte Starlight Saving Time zu Nachtzeiten, die Reduzierung unnötiger Beleuchtung, gerichtetere Beleuchtung, was Jon gerade angesprochen hat, Abschirmung von Lichtquellen und eben zum Teil auch der völlige Verzicht auf strahlende Leuchtkörper, wie zum Beispiel Skybeamer. Und des Weiteren wird gefordert, dass bei jeder Installierung von neuen Lichtquellen unter freiem Himmel im Sinne von einer Technikfolgenabschätzung eben auch auf die ökologischen Auswirkungen geachtet wird und dass man Lichtschutzzonen errichten sollte.
Ich finde, Technikfolgenabschätzung ist ein unfassbar schönes Wort, das eigentlich sich auf sehr vieles erweitern lässt. Denn häufig ist es unser technischer Fortschritt, der uns eben Probleme macht, letztendlich in den Umweltgedanken, wenn wir diese Folgen nicht abschätzen und abwägen. Und genau dahingehend möchten wir auch appellieren, dass wir diese Diskussion führen. Das ist keine Diskussion Licht an oder Licht aus, sondern es ist eine Diskussion, wo Licht und wo nicht. Laura, zum Abschluss, welches Licht würdest du denn abschalten?
Ich muss sagen, ich würde gerne die Beleuchtung von Läden und Reklame nachts ausschalten. Nachts geht man da sowieso nicht shoppen und es würde so viel mehr Dunkelheit bringen und die Straßenlaternen sorgen eben weiterhin für die Sicherheit, die ich brauche, wenn ich nachts auf der Straße bin.
Dem würde ich mich anschließen. Ich finde, jede beleuchtete Reklamefläche nachts und vielleicht auch jedes noch so schöne öffentliche Gebäude nachts, das beleuchtet ist, ist ein beleuchtetes Gebäude zu viel, wenn dafür irgendwo anders sicherheitsrelevante Beleuchtung fehlen. Und dadurch, dass wir im Zuge der Lichtverschmutzung darauf achten sollten, möglichst wenig Licht zu emittieren und eben auch auszustoßen, wenn man so möchte, sollten wir uns wirklich gut darüber bewusst werden, wo wir dieses Licht einsetzen.
Es ist total leicht jetzt gesagt, dass wir einfach fordern, das Licht auszuschalten, aus Umweltgründen. Aber wir selber mögen schön beleuchtete Gebäude ja auch. Also es
ja, total.
Ist eine absolute Ambivalenz.
Ich bin ein absoluter Fan von wie schönen beleuchteten Gewässern und auch schön beleuchteten Gebäuden, total von Licht. Und ich finde, genau bei Licht ist so das Interessanteste, was du irgendwie damit machen kannst, ist mit dem Licht und Schatten zu spielen, diese Kontraste da irgendwie reinzubringen.
Indirekte Beleuchtung sieht toll aus.
Absolut, absolut. Aber deswegen ist es halt auch genau die Sache. Wir müssen halt gucken, wo können wir verzichten und wo könnten wir verzichten, aber müssen es vielleicht nicht, und wo können wir nicht verzichten. Und ich glaube, da gibt es durchaus einiges, was nicht schön aussieht und trotzdem beleuchtet ist nachts.
Genau. Oder wann sind Phasen, die besonders wichtig sind, zum Beispiel für irgendwelche Tiere, wo gerade Licht sie nicht stören sollte? Und wann sind andere Jahreszeiten, wo das Licht nicht so stört?
Stimmt, das wird differenziert. Oder vielleicht muss man auch nicht die ganze Nacht durchleuchten, sondern vielleicht ist es schön in den Abendstunden, wo man nochmal spazieren gehen möchte. Und vielleicht ist ab 0 Uhr einfach dann auch dunkel.
Also wir sollten deutlich intelligenter beleuchten, das können wir, glaube ich, festhalten.
Was meint ihr? Wo wäre es, würde es euch leichter fallen? Wo würde es euch gar nicht leicht fallen? Wo haben wir hier Quatsch erzählt? Wo vielleicht auch nicht? Schreibt uns bei Klimavisite auf Instagram oder bei kontakt@klimavisite.de. Wir sind gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Allgemein, was ihr zum Podcast zu sagen habt. Wir freuen uns immer über euer Feedback und euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.
Ciao.